Radio 1. 2 auf 1. Zwei Mann, ein Thema. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
Das Trinkwasser auf der Welt ist knapp, denn das meiste Wasser, das unseren Planeten bedeckt, ist quasi versalzen. Unter dem Meer, also unter dem Meeresgrund, liegt jedoch die Lösung unseres Problems. Vielleicht riesige Süßwasservorkommen nämlich. Wie die da hinkommen, woher man das weiß und vor allem, wie man da rankommt, das klären wir jetzt mit Dr. Werner Brückmann vom Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Wunderschönen guten Morgen, Herr Dr. Brückmann.
Guten Morgen auch Ihnen.
Guten Morgen. Herr Brückmann, ja. Wie kommt Süßwasser unter das Salzwasser und wie lange wissen wir Menschen das eigentlich schon?
Also zunächst, es gibt verschiedene Formen von Süßwasser unter dem Meer. Das haben sogar schon alte Seefahrer im Mittelalter gewusst, die zu Stellen gefahren sind, in denen Süßwasser aus dem Meer austritt. Und zwar tritt am Meeresboden häufig auch Süßwasser auf. Es tritt aus in Form von Quellen, gelangt bis an die Oberfläche und diese Seefahrer haben sich früher dort Frischwasser auf langen Reisen besorgt. Davon reden wir aber nicht. Es geht hier, glaube ich, um Grundwasserreserven, die man erst vor einigen Jahren entdeckt hat im Rahmen von Ölförderung und Bohrungen auf den Kontinentalschelfen. Und man hat also im letzten Jahr mal eine groß angelegte Untersuchung durchgeführt und hat also herausgefunden, dass es doch gewaltige Reserven unter den Schelfen der Meere gibt. Also an den Kontinentalrändern haben sie ja diese etwas flacheren Bereiche, die sogenannten Schelfe, die im Prinzip alle Kontinente der Welt wie ein Gürtel umfassen. Und wenn Sie sich überlegen, dass es ja Zeiten gab, in denen es wesentlich kälter auf der Erde war, die Kaltzeiten, die Glazialzeiten. Dort war sehr viel Wasser in den Polen konzentriert. Der globale Meeresspiegel sank also bis um 100 Meter unter den heutigen, so dass diese Schelfe freilagen und zusätzliche Landmasse bildeten. Und während dieser Zeit, etwa 10% mehr Land gab es damals, regnete es natürlich auch, es schneite in den gemäßigten Breiten damals und es bildeten sich neue Grundwasserlagerstätten, also Aquifere, sagt man. Mhm. Und die liegen unter den heutigen Schelfen. Nachdem diese Kaltzeit, die etwa so im Maximum zwischen 26.000 und 19.000 Jahren vor heute lag, vorbei war, stieg der Meeresspiegel wieder und diese Grundwasserreserven liegen heute unter den wasserbedeckten Schelfen. Und die kann man natürlich erbohren, die könnte man erbohren und es handelt sich in der Tat um wirklich große Vorräte. Um das mal so in eine Perspektive zu setzen, wir haben etwa 80.000 Kilometer Schelfe um die Kontinente herum. Und wir haben nach dieser globalen Analyse, nach dieser Budgetanalyse etwa eine 500.000 Kubikkilometer Wasser in diesen globalen Schelfen. Das ist natürlich eine grobe Schätzung aufgrund von geophysikalischen Daten, von Bohrung. Aber es ist eine erhebliche Menge, wenn Sie sich überlegen, dass etwa 4.000 Kubikkilometer im Jahr verbraucht werden an Trinkwasser, Süßwasser, sagt man.
Okay, das heißt, da hätten wir eine Weile Ruhe, wenn wir daran kämen. Ich vermute mal, Bohren wäre extrem teuer und wahrscheinlich auch nicht ungefährlich, weil wenn man irgendwo was abpumpt, entsteht ja irgendwie nicht ein Vakuum, aber da muss ja was rein.
Ja, da würde natürlich, der Boden unter den Meeren ist natürlich sowieso mit Wasser erfüllt. Also im Porenraum der Sedimente ist natürlich Wasser, das ist ja keine Luft, sondern das würde einfach nachfließen. Das wäre kein Problem.
Okay, aber warum, also wir haben ja alle im Physikunterricht gelernt, Konzentrationen gleichen sich aus, ich glaube 8. Klasse war das oder sowas. Wieso ist das Wasser da unten noch Süßwasser und nicht längst versalzen? Wieso mischt sich das nicht?
Das passiert in der Tat natürlich, aber auf sehr langsamen, auf sehr, sehr langen Zeitskalen vermischt sich das. Und natürlich ist das Wasser, was wir dort finden, nicht mehr so wie Wasser aus dem Wasserhahn, so frisch und ohne Salz. Es ist natürlich wesentlich salzhaltiger als Frischwasser, was wir an Land finden, was sich vor wenigen tausend Jahren gebildet hat. Dennoch ist es so, dass sie etwa im Schnitt mit einem Drittel des Salzgehalts des Meeres rechnen können. Und man müsste, wenn man das überhaupt jemals nutzen wollte, das Wasser natürlich erstmal aus dem Boden herauspumpen, man müsste es entsalzen, das wäre ein erheblicher Aufwand. Wenn man sich aber überlegt, dass natürlich die Wassernutzung global stark zunimmt, im 20. Jahrhundert hat sich die Bevölkerung etwa um das Dreifache, die globale Weltbevölkerung, also um das Dreifache vermehrt, aber die Wassernutzung um Faktor 6 oder 7. Also wir brauchen immer schneller, immer mehr Wasser. In den Industrieländern natürlich hauptsächlich für industrielle Zwecke, aber in den Entwicklungsländern oder sich in den aufstrebenden Schwellenländern hauptsächlich für Nahrung und Landwirtschaftsanbau, also Landwirtschaft und Nahrungsmittelerzeugung. Insofern wird man irgendwann auch exotische und unkonventionelle Ressourcen angehen müssen. Nur die Kosten sind erheblich. Man muss sich überlegen, was die globale Ölförderung kostet und wie teuer es ist, unter Wasser Produktionsanlagen zu errichten, Pipelines und so weiter. Insofern ist das eine sehr, sehr langfristige Perspektive.
Ich denke mal, wir machen das dann, wir gehen es am besten dann an, wenn, da der Wohnraum ja auch knapper und unbezahlbar wird, wenn wir Unterwasserstädte haben, in denen wir leben, dann können wir auch sehr, sehr gut die zahlreichen Süßwasservorkommen unter dem Meeresspiegel angreifen. Wir sprachen mit Dr. Werner Brückmann vom Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel über Süßwasser unterm Salzwasser. Dankeschön.
Brückmann, vielen Dank.
Herzlichen Dank. Tschüss.
Bald sagen wir dann, oh, guck mal, Wasser ist aber billig heute. Gibt's ab 1,39 Euro an der Tankstelle.
Genau.
2 auf 1.
Die Bishops waren das mit If You Leave Today. Es ist 9:47 Uhr, Sie hören 2 auf 1. Unser Thema heute Vormittag ist süß.
Ja. Es gibt Weihnachtssüßigkeiten schon im September und ja, gefühlt wird das jedes Jahr früher. Aber damit nicht genug. Wenn wir dann kurz vor Heiligabend, wie das so unsere Art ist, Dominosteine, Lebkuchen, Stollen und so weiter kaufen möchten, was sage ich, müssen für die vielen Kinder, die bei uns zu Hause nach solchen Süßigkeiten schreien und quengeln, dann sind die Regale auf einmal wie leer gefegt. Wie viel davon gefühlte und was reale Wahrheit ist, das fragen wir jetzt unseren Marketing- und Wahrheitsbeauftragten Markus Bartelt. Guten Morgen.
Moin Markus.
Einen wunderschönen guten Morgen.
So ganz kurz mal, du bist heute nicht bei uns im Studio, weil du ja wirklich dich auch weiterbildest in Sachen Weihnachten. Du bist auf dem Weihnachtsmarkt in Leipzig, also gleich. Du machst die große Weihnachtsmarkt-World-Tour, ja?
Genau, das ist auch eine Form von Marktforschung, Weihnachtsmarktforschung. Oh. Und wir haben das auch noch ein bisschen mit Extreme Glow-Mining verbunden. Das heißt also auch zu gucken, was kann der Körper eigentlich so. Das macht normalerweise der Marc Benecke, aber ich habe ihn als großes Vorbild und wollte mal auch einen Selbstversuch starten.
Okay, kurz vor Eierpunch und Glühwein, Punsch und Glühwein,
wollen wir Eierpunch tut weh.
Naja, weißt du, ist Ingl. Also, wollen wir doch jetzt noch wissen, wird es denn jetzt wirklich jedes Jahr früher mit den Weihnachtssüßigkeiten?
Nee, de facto nicht, sondern tatsächlich ist es immer die berühmt-berüchtigte KW 35, die 35. Kalenderwoche.
Kalorienwoche, KW, ne?
KW, Kalenderwoche, ja. In dem die Süßigkeiten im Supermarkt dann tatsächlich angeboten werden. Das hat einmal den Grund, dass sie tatsächlich da auch noch besonders frisch sind und ausgeliefert werden. Das heißt, die Produktion in den Lebkuchenfabriken läuft meistens im Hochsommer, im Juli. Das heißt, in manchen Orten hast du dann im Juli diesen Weihnachtsgeruch in der Nase. Das ist sehr schön. Da werden auch wirkliche Unmengen hergestellt. Also Lebkuchenfabriken fahren ein 3-Schicht-System und stoßen bis zu 3 Millionen Lebkuchen am Tag raus. Das heißt, das Zeug muss dann auch in den Handel rein. Ganz klar, das muss verkauft werden.
So, jetzt ist es ja so, dass grundsätzlich sich alle immer total ärgern, dass die Weihnachtssüßigkeiten total früh im Handel sind. Werden die denn trotzdem auch früh gekauft oder stehen die da einfach mal 2 Monate?
Das ist ja gerade der Witz an der Angelegenheit. Also die Deutschen regen sich ja sehr gerne darüber auf. 2/3
Wir regen uns sagen, überhaupt gerne auf.
Ja, natürlich, aber 2/3 der Deutschen sagen, es ist furchtbar, es ist mitten im Sommer, gibt es schon Lebkuchen. Gute Hälfte sagt sogar, dadurch wird mir die Vorfreude aufs Weihnachtsfest verdorben. Aber dieses letzte Drittel, das, was sich nicht aufregt, das sind die, die dann wirklich kaufen anscheinend, weil das Zeug wird gekauft. Kein Händler dieser Welt würde heute Dinge anbieten, also Angebot, Nachfrage, das alte Spiel, wenn es keine Nachfrage geben würde. Regalplatz im Lebensmitteleinzelhandel ist äußerst wertvoll. Jeder Quadratzentimeter muss dort Umsatz bringen und muss sich drehen. Das heißt, kein Händler kommt von sich aus auf die Idee, Dinge in den Handel reinzubringen, die sich nicht absetzen. Mhm. Das heißt, wenn es keine Käufer geben würde, würde es auch im September keine Lebkuchen im Handel geben.
Okay, es ist also so wie mit Spam-E-Mails. Ganz viele regen sich auf, aber es gibt einfach welche, die darauf zugreifen und deswegen wird es gemacht, weil es erfolgreich ist. Jetzt gibt es ja trotzdem bei der ganzen Geschichte vielleicht nicht marketingmäßig, aber dann doch von der Sache her ein Riesenproblem. Nämlich, dass die Dinger im September unglaublich frisch sind und kurz vor Weihnachten schon ein bisschen pappiger.
Ja, das stimmt, aber auch das schmeckt ja noch ganz gut. Das andere Problem, was du gerade geschildert hast, ist vor allen Dingen viel schlimmer, nämlich, dass es dann kurz vor Weihnachten ausverkauft ist. Das heißt, wer jetzt losläuft, findet vielleicht schon das ein oder andere Loch, wo gestern noch der Spekulatius war.
Ja.
Das hat auch damit wiederum zu tun, und das ist wirklich eine Kette, die ineinander greift. Also der Handel kauft natürlich große Mengen ein, möchte dann aber auch, dass die abverkauft sind bis Weihnachten, weil nach Weihnachten verkauft sich Weihnachtsgebäck selbst extrem reduziert gar nicht mehr, weil dann sind wir alle satt. Das heißt, der Handel muss zusehen, dass das ganze Zeug möglichst vor Weihnachten komplett draußen ist. Da wird auch nichts mehr nachbestellt. Das heißt, wenn der Spekulatius alle ist, ist er halt alle.
Okay, jetzt ist ja, ich glaube, ich bin an einer großen Sache auf der Spur. Du sagst ja, Angebot und Nachfrage, dass 1/3 der doofen Deutschen kauft das Zeug eben immer, sobald es in den Läden ist. Ich glaube ja, es ist was anderes. Jeder weiß, dass das Zeug im September in den Läden steht und dass es bis, sagen wir mal, 22. Dezember ausverkauft ist. Und dadurch treibt uns der Handel an, das Zeug so früh einzukaufen und zu Hause einzulagern. Oder was meinst du?
Das ist ein willkommener Nebeneffekt natürlich, wobei ich
der glaube, ist nicht willkommen, der ist überhaupt nicht willkommen.
Wobei ich glaube, dass jeder, der das kauft, gar nicht an sich halten kann, sondern das auch schon vorher naschen wird, weil man freut sich ja an den Rest des Jahres drauf. Ich meine, wenn Weihnachten vorbei ist, hat man eine riesen Plauze, kann das Zeug nicht mehr sehen, aber spätestens Ostern regt sich schon wieder der erste Hunger nach einer Marzipankartoffel und man, wenn es dann endlich im September im Regal steht, dann kann man gar nicht umhin kommen, nicht doch noch schnell zuzugreifen.
Ja, das mit dem doch vorher naschen ist natürlich ein Riesenproblem für Menschen, die so schlank sind wie wir zum Beispiel. Markus, also ich sehe jetzt schon eine Marktlücke. Ich gehe einfach palettenweise, kaufe ich das Zeug ein und setze es irgendwie 2 Wochen vor Weihnachten bei eBay rein. Und dann werde ich reich.
Das könnte, also gerade wenn es ums Versteigern geht, könnte das eine ganz gute Idee sein. Ich glaube, eine andere Marktlücke, die du auch noch wahrnehmen könntest, wäre einfach den ersten Supermarkt zu gründen, der im September groß annonciert und sagt, wir sind der erste Supermarkt ohne Weihnachtsartikel. Bei uns gibt es Weihnachtsartikel erst ab 1. Advent. Also wer sich das traut, würde zumindest die 66% der Unzufriedenen auf seine Seite kriegen.
Oder ein Supermarkt, der ganzjährig Weihnachtssüßigkeiten anbietet, der hat dann zumindest die kurz vor Weihnachten bei den anderen nichts mehr kriegt. Ich glaube, wir sind einer großen Sache auf der Spur, wir sollten alle zusammen einen Kaffee trinken gehen.
Ja, in der Tat, ich kenne Leute, die durchaus sagen, sie sehen gar nicht ein, warum sie 8 Monate auf Marzipankartoffeln, Zimtsterne verzichten müssen, weil sie würden gerne das ganze Jahr über das Zeug essen. Also diese künstliche Verknappung in diese Vorweihnachtszeit oder es heißt im Handel übrigens auch Herbstgebäck und gar nicht Weihnachtsgebäck mehr. Also auf dieses Herbstgebäck ist ja eigentlich auch schon eine Einschränkung.
Ja, ich weiß auch, was wir zum Kaffee alles naschen. Ich werde es jetzt schon mal besorgen.
Über weihnachtliche Süßigkeiten, die jetzt Herbstgebäck heißen und quasi im Spätsommer verkauft werden, also zumindest dieses Jahr, war der September ja noch Spätsommer, sprachen wir mit unserem Marketing-Experten Markus Bartelt. Mehr zum Thema gibt's wie immer unter www.marketing.de. Sehr schönes Bild auch in dem Blog-Eintrag. Vielen Dank dafür, Markus. Und viel Spaß in Leipzig beim Extreme Glow Wining.
Ja, euch noch einen schönen ersten Advent.
Bis dann. Mensch, heute ist Radio mal Printemedium, richtig? Ja,
aber apropos Karlauer, du hast doch vorhin gesagt, hier Eierpunsch in Gläse. Ja. Ja, wo denn sonst? In Bäsche? Danke und tschüss.
Ciao. 2 auf 1.
Liebe Coke-Leittrinker, Diät-Schokoladen, esser Süßstoff, ja. Süßer, aufgemerkt, das, was Sie da gerade machen, spart natürlich Kalorien und ist darum auch gut, weil Zucker ist ja eh böse, aber Süßstoffe
böse.
Sind auch böse. Angeblich fördert Süßstoff ausgerechnet Altersdiabetes. Warum? Das erklärt uns jetzt Arzt und Medizinjournalist Magnus Heyer. Schönen guten Morgen, Magnus.
Guten Morgen.
Guten Magnus. Vor ein paar Jahren waren Süßstoffe ja total irgendwie krebserregend. Jetzt auf einmal die nächste Horrormeldung. Ich esse weniger Zucker und bekomme dann im Alter die Zuckerkrankheit. Was ist das denn?
Ja, also diese Beobachtung ist nicht ganz neu. Also wir wissen seit längerer Zeit, dass Süßstoffe scheinbar dick machen. Das klingt völlig absurd. Es erklärt sich natürlich teilweise einfach dadurch, dass wir uns selber betrügen. Also wir tricksen uns selber aus und glauben uns quasi selber nicht. Und essen dann mehr oder trinken mehr oder wie auch immer. Das war bekannt. Aber darüber hinaus gibt es jetzt eine hochinteressante Erklärung. Die Süßstoffe scheinen etwas zu verändern in uns. Und zwar im Darm. Und zwar genau da, wo sozusagen die Kalorienverwertung stattfindet, sie scheinen die Darmbakterien zu verändern. Darmbakterien sind nichts Böses, sondern etwas Gutes, etwas Sinnvolles, etwas Lebensnotwendiges. Und die scheinen verändert zu werden durch Süßstoffe. Und zwar in einer Weise, dass wir dann hinterher plötzlich zu guten Futterverwertern werden. Mhm. Und dann machen die Süßstoffe direkt natürlich nicht dick, können sie ja gar nicht, weil sie ja keinerlei Kalorien beinhalten und auch nicht aufgenommen werden. Aber es verändert uns so, dass dann alles Weitere, was wir zu uns nehmen, dick macht. Und das scheint wirklich hochrelevant zu sein und zu funktionieren.
Jetzt ist die Frage, bei jedem, weil ich zum Beispiel an sich sowieso schon ein guter Futterverwerter bin und immer war.
Man hat bisher zumindest die Beobachtung, dass das bei Mäusen funktioniert.
Ach so.
Und das, nein, Moment. Und bei Menschen zum Teil, interessanterweise. Mhm. Bei einigen hat so funktioniert. Oder funktioniert, es geht ja schief. Aber das ist hochfaszinierend, weil wir diese Bakterien bisher als relevante Größe in unserem Körper überhaupt nicht auf dem Schirm hatten, wir Mediziner. Man hat jetzt Mäuse gefüttert, einmal mit Zuckerlösung und mit Süßstofflösung und mit ungesüßten Lösungen. Und dann hat man schlicht und einfach beobachtet, dass die mit den Süßstoffen gefüttert wurden, eine Zuckerstoffwechselstörung entwickelt haben. Also eine Art von, vielleicht eine Vorform von Diabetes. Und das Interessante ist, sie konnten diese Krankheit behandeln, indem sie die Bakterien weggemacht haben, indem sie Antibiotika gegeben haben. Und sie konnten die Krankheit sozusagen an, in Anführungsstrichen, gesunde Mäuse weitergeben, indem man die Bakterien aus dem Darm genommen hat und an gesunde weitergegeben hat. Man konnte diese Krankheit tatsächlich durch die Bakterien übertragen.
Oh.
Das heißt, es spricht wirklich viel dafür, dass diese Süßstoffe etwas in uns verändern, was dann sekundär dick macht.
Okay.
Und sekundär ein Diabetes auslöst. Und das ist natürlich ein Hammer.
Ja, das stimmt. Gilt das für alle Süßstoffe?
Auch für Stevia zum Beispiel, was ja ein natürlicher Süßstoff sein soll.
Für den weiß ich es nicht. Es gilt für die drei bekannten Aspartam, Saccharin und Saccharose, Sucralose. Die hat man, soweit ich weiß, benutzt. Diesen anderen Stoff bisher nicht, soweit ich das weiß. Vielleicht gibt es andere Studien. Nur diese drei machen diesen Effekt. Und diesen Effekt, der ist dann ja auch nicht weg, wenn Sie die Süßstoffe jetzt nicht mehr zu sich nehmen in dem Moment, weil die Bakterienflora hat sich dann verändert. Das ist also ein Effekt, der länger andauert. Das heißt, wahrscheinlich, und man hat es dann bei Menschen auch ausprobiert und dann schlicht und einfach festgestellt, dass es bei einigen Menschen einen ähnlichen Effekt macht. Das war eine ganz kleine Zahl von Versuchsteilnehmern. Insofern ist das nur sehr eingeschränkt im Moment übertragbar, aber das ist bei solchen Beobachtungen ja immer so. Nur, es scheint so zu sein, dass wir, vielleicht abhängig von den Genen oder wo auch immer von abhängig, dass wir teilweise denselben Effekt bei uns beobachten wie bei Mäusen.
Okay, jetzt ist die entscheidende Frage natürlich, was würden Sie dann als Arzt raten oder auch selber machen? Also gar kein Süßstoff, nie wieder alle Produkte vermeiden?
Nein, Süßstoff ist ja kein Gift in dem Sinne, dass ich jetzt sagen würde, furchtbar und ganz schrecklich und wie auch immer. Aber ich meine, jetzt kommt ja die Weihnachtszeit, damit kommt die Süßstoffzeit und die Illusion, dass wir jetzt künstlich, also mit Süßstoff gesüßte Speisen oder Getränke zu uns nehmen und das quasi zum Nulltarif tun können, die ist einfach offenbar falsch oder zumindest mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit falsch. Also es spricht viel dafür, keine Angst plötzlich zu haben vor Cola Light oder Cola Zero, wie die Männerversion desselben Getränkes heißt, sondern es spricht viel dafür, das wirklich in Maßen zu machen. Sie können das weiter trinken, aber geben Sie sich nicht der Illusion hin, dass Sie sozusagen Ihrer Gesundheit damit etwas richtig Gutes tun. Und wenn Sie trotzdem dick werden, dann hängt es einfach damit zusammen, dass Ihr Körper schlauer ist als Sie selber und sich dadurch nicht so austricksen lässt.
Magnus Heyer über Süßstoff, der jetzt Zucker ersetzt und im Alter dann Zucker verursacht, wenn man Pech hat. Vielen Dank und schöne Weihnachtszeit.
Und wenn ich ganz bescheiden darauf hinweisen darf, wenn Sie mehr darüber hören wollen.
Ja, Mensch,
das wollte ich gerade sagen, Herr Heyer.
Wenn Sie noch ganz viel mehr darüber hören wollen.
Darf ich? Am kommenden Freitag um 17 Uhr kostenlos ist nämlich der großartige Dr. Magnus Heyer in der Schlossparkklinik in Charlottenburg zu sehen mit dem Beitrag, wie unser Gehirn uns selbst betrügt. Sehen Sie den Betrugsentlarver dort. Danke.
Ich danke auch.
2 auf 1.
Hooverphonic mit The World is Mine. Es ist 10.35 Uhr, Sie hören 2 auf 1. Unser Thema heute ist süß.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie waren heute ganz toll.
Bisher
möchte
super.
Möchte ich Ihnen an dieser Stelle sagen. Rein zufällig fällt mir das jetzt ein, wo wir über ein Kompliment pro Tag sprechen möchten. Ein Kompliment, was den Alltag versüßen soll. Bei uns ist Rosa Stark. Sie hat Psychologie und Philosophie studiert und vor ungefähr 100 Tagen das Projekt A Compliment a Day gestartet. Wie das genau funktioniert, das erklärt sie uns jetzt selbst. Guten Morgen, Rosa.
Hallo, Rosa.
Willkommen.
Guten Morgen.
Hallo, danke. Wie funktioniert das? Ganz einfach. Ich mache einmal am Tag ein Jahr lang einer Person ein Kompliment.
Moment mal, aber das klingt für den Laien jetzt erstmal so, dass das aber gar nicht so viel ist. Also, weil ich meine, ich mache in meinem Umfeld viel mehr Komplimente. Also, wir sehen uns morgens, dann heißt es hier, schöner Pulli, schön dich zu sehen, Mann, siehst gut aus, dann zu Hause, boah, ach, du siehst toll aus, Schatz, dann die Kinder, ich liebe euch, ihr seid ja süß. Naja, aber man macht's ja. Also, ob jetzt, ne?
Das
also.
Ist schön, dass du das machst. Ich glaube nicht, dass jeder das macht, aber, nö, das glaube ich nicht. Also, das weiß ich sogar. aber du hast recht, ich mache schon mehr als ein Kompliment am Tag auf jeden Fall, aber eins dokumentiere ich und eins mache ich auch so, dass ich meist auf jemand Fremdes zugehe und mir ganz viel oder versuche, viel Zeit zu nehmen, auch die Geschichte zu hören, die der Mensch mir zu erzählen hat, wenn er das möchte und dass ich wirklich mir sehr genau überlege, was will ich dem sagen, wie will ich das ausdrücken, dass ich mir die Worte sehr genau aussuche und dass ich wirklich spiegeln will, was bewegt er in mir.
Rosa, du hast heute den Daniel Finger das erste Mal in deinem Leben live gesehen. Wie wäre denn jetzt die Situation, du möchtest dem Daniel ein Kompliment machen? Nee, also ich meine, jetzt nur mal, um mal mitzukriegen, wie sowas funktioniert. Also weil so schnell aus der Hüfte geschossen ist ja ein Kompliment auch schnell gemacht. Die Frage ist, wie viel bewirkt es dann und wie ernst ist es gemeint? Aber wenn du sagst, du machst dir da richtig Gedanken, worauf achtest du?
Also nicht, dass ich jetzt dem Daniel kein Kompliment gemacht hätte, aber als Zusatz dazu vielleicht noch, dass das schon, ich warte darauf, dass eine Person sowas in mir auslöst, irgendein bestimmtes Gefühl berührt sein. Moment.
Ich warte
Moment.
Auch drauf seit 20 Jahren.
Aber wenn ich mir den Daniel jetzt mal so angucke.
Aua. Entschuldigung, ich musste dieses Heft gerade in Richtung Sven werfen. Ja.
Aber wenn ich mir den Daniel jetzt mal so angucke, finde ich, dass du eine wahnsinnig fröhliche, lebendige lebendige, offene Ausstrahlung hast und das finde ich sehr angenehm.
Vielen herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Siehst du, Sven, du musst einfach nur hingucken. Aber damit hast du es ja nicht so. Ich finde das ganz schön mutig von dir zu sagen, ich mache das einmal am Tag jemandem, dem ich das wahrscheinlich normalerweise eben nicht machen würde. Mhm. Also tendenziell jemand Fremdem.
Dankeschön.
Ist das quasi auch so ein bisschen Experiment in deinen eigenen Mut hinein?
Das auf jeden Fall, ja. Es ist auch, also es geht dabei auch darum, Angst vor Zurückweisung zu überwinden, für mich.
Mhm. Okay, also das Angst vor Zurückweisung, die du einfach so hast, irrationalerweise, oder ist es auch so, dass Leuten, denen Komplimente gemacht werden, oft mit Zurückweisung reagieren?
Also das kann ich erstmal jetzt überhaupt nicht bestätigen.
Okay.
Also meine Recherche hat soweit gegeben.
Okay.
Mhm. Nee, im Ernst, also das ist bis jetzt noch nie passiert. Mhm. Oft ist Irritation da, Unsicherheit, irgendwie so ein Moment von, wie reagiere ich jetzt? Mhm. Aber das nehme ich nicht persönlich, sondern da ist einfach der Mensch überfordert vielleicht erstmal. Mhm. Aber letztendlich wird das immer fröhlich angenommen und es entsteht ein schöner Moment von Verbundenheit auf jeden Fall. Aber ich bin in Berlin und Potsdam aufgewachsen und in einer Stadt ist man eben den Menschen auf der Straße fremd. Nicht wie auf dem Dorf, wo alle sich kennen, sondern so, da kennt man die Menschen halt nicht und es gibt auch oft Interaktionen, zum Beispiel im Straßenverkehr oder so, wo man sich gerne mal anbrüllt oder einen Stinkefinger zeigt. Also es ist nicht immer nur alles freundlich.
Berlin ist nicht so die Stadt der Komplimente.
Nicht so wirklich, nee.
Was willst du denn damit sagen, Freundchen? Also wie auch Sie vielleicht Ihren Mitmenschen in Zukunft den Tag versüßen können mit einem Kompliment und wie das Ganze online aussieht, das klären wir gleich nach den Foo Fighters mit Something from Nothing.
2-1.
Sie hören 2 auf 1. Unser Thema heute ist süß. Wir haben Besuch im Studio. Süßen Besuch. Rosa Stark ist bei uns. Sie hat ein Projekt im Internet gestartet. A Compliment a Day. Macht also jeden Tag ein Kompliment. Und wir wollten gerade von ihr wissen, wie es dann aussieht mit der Angst vor Zurückweisung. Das hat sie ja selber gesagt, dass sie das vielleicht macht, um die zu therapieren.
Ja, wahrscheinlich ist die inzwischen ja auch schon therapiert, oder? Nach 100 Komplimenten, die du verteilt hast.
Also es sind jetzt bestimmt schon 500. Ich habe halt nur 100 dokumentiert. Das war der Punkt mit dem öfter als einmal am Tag. Ja. Also mittlerweile geht das so im Vorübergehen schon. Aber das ist natürlich dann nicht der gleiche Kontakt, wie wenn man sich so richtig Zeit nimmt. Mhm. Und die Angst vor Zurückweisung ist so halb therapiert. Es fällt mir leichter, aber es ist immer noch so, zu jemand Wildfremdem hinzugehen und zu sagen, ey, ich will dir mal was sagen. So, ich weiß halt nicht, wie die Person reagiert.
Ah, das heißt, es gibt quasi auch eine Eröffnung. Also es ist nicht so, dass du direkt an den Menschen rantrittst und zack, das Kompliment ist da.
Das habe ich am Anfang versucht und gemerkt, dass da die Irritation auf jeden Fall um einiges größer ist.
Okay.
Vor allem in einer großen Stadt, wo die Leute ständig angelabert werden, weil irgendjemand was von denen will. Deshalb habe ich mir angewöhnt zu sagen, also wenn du jetzt mal mein Kandidat wärst, ja, ne, würde ich zu dir hinkommen und sagen...
Also du, Sven, in diesem Fall, ja.
Genau, du, Sven, danke.
Du, Sven, du.
Dann würde ich nicht du, Sven, sagen, weil ich ja gar nicht wüsste, wie du heißt, sondern, Entschuldigung...
Schlecht recherchiert, aber gut, weiter.
Ich mache gerade so ein Projekt, da mache ich ein Jahr lang jeden Tag einer Person ein Kompliment und schreibe darüber und heute bist du meine Person.
Ja.
Und dann öffnet sich schon so ein Türchen bei den Leuten so, ich muss jetzt hier gar nicht irgendwie was machen oder was bezahlen oder sonst was, sondern ich bekomme jetzt hier was Nettes und das fällt dann viel leichter.
Okay.
Welche, also wenn du sagst 500 Komplimente schon, wow, und 100 dokumentierte, kann man sagen, es gibt Gruppen, die Komplimente besser aufnehmen und welche, die damit mehr Probleme haben? Also zum Beispiel Männer oder Frauen, ältere oder jüngere?
Mhm. Tatsächlich, ich glaube, ich kann ein bisschen beobachten, dass von einer Frau eine Frau schwieriger ein Kompliment annehmen kann. Also so nicht immer und vor allem je älter die Frau, desto weniger schwierig so, aber so erwachsene Frauen sind das eher so die, was will die jetzt von mir? Mhm. Während wenn ich als Frau zu einem Mann komme, dann,
dann
ist das eigentlich immer relativ okay.
In den Kopf des Mannes.
Ah.
Also wie viele Männer denken denn, vielleicht geht da noch was und wollen sich da nochmal mit dir zum Kaffee treffen?
Also bis jetzt noch keiner.
Noch keiner?
Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass ich sehr klar kommuniziere, es geht mir jetzt hier darum, was zu spiegeln, was du in mir ausgelöst hast und nicht sonst was zu organisieren an dieser Stelle.
Wenn ich jetzt im Internet nachgucke und mir Compliment a Day angucke, finde ich da denn jetzt so 100 Komplimente, die sowas sind wie tolle Schuhe, nettes Lächeln oder wie ist es aufbereitet?
Ganz verschieden. Also es kommt auch sowas wie, dass ich meinen Lehrern von früher aus der Schule Komplimente gemacht habe oder meinem besten Freund oder so. Aber was die Fremden angeht, ist es schon meistens irgendwas, was ich sowas entweder Optisches oder Akustisches.
Ja.
Sowas wie, du hast eine angenehme Stimme oder so. Und dann, wenn ich aber mit der Person gesprochen habe, dann fällt mir noch viel mehr auf, dann nehme ich ihn noch viel feiner wahr. Und deshalb schreibe ich da drunter immer, wie habe ich mich gefühlt dabei.
Ja.
Und da beschreibe ich den Menschen so differenziert, wie ich kann. Und da steckt dann natürlich noch viel mehr drin.
Lieblingskompliment bisher unter den 100 Dokumentierten?
Also Lieblingskompliment an eine andere Person, glaube ich, ein uraltes, steinaltes Ehepaar, und so, also so Ende 80.
Und du hast gesagt, ich hatte so Angst, dass sie jetzt sagt Ende 40.
Nein, also ein älteres Ehepaar, so hört sich's korrekt an, die sich tatsächlich kein Ehepaar waren, Entschuldigung, sondern sich gerade kennengelernt hatten im Altenheim und unheimlich verliebt durch Bonn liefen, Händchen halten, ganz, ganz süß. Und dann habe ich die angesprochen und gesagt, ich finde, sie sind so ein schönes Paar. Und dann haben die erzählt, ja, wir haben uns im Altenheim kennengelernt und also das wird von Nonnen geführt und diese Nonnen, also da sagte er, das sind aber hübsche, hübsche Frauen. Und dann sagt sie, das will ich jetzt aber überhört haben. Und dann sagt er, ganz, ganz überrascht, völlig so, er wusste gar nicht, wo das jetzt von ihr herkam, sagte er, wieso, was ist denn das Problem? Die sind hübsch, aber du bist doch schön.
Oh, das ist ja süß.
Das war schön, das zu erleben. So.
Ja. Noch ein Kompliment im Kompliment.
Ja,
genau. Das ist doch super.
Wahnsinn.
Großartig. Ja, können Sie sich alles angucken unter, ist es www.compliment.de?
Bevor du jetzt vor lauter Rührung durcheinander gerätst, wie lange geht das Experiment eigentlich noch?
Also ich bin mit dem Schreiben ein bisschen in Verzug, deshalb wird es wahrscheinlich noch so bis nächstes Jahr August gehen.
Und dann gibt's ein Buch?
Ich hoffe, ich würde es gern. Und zwar hier der Aufruf an alle, die sich berufen fühlen, wenn ihr da draußen einen Kompliment-Moment erlebt in diesem Jahr, egal ob ihr bekommt oder vergebt, schickt mir den. Ihr findet ja meinen Blog im Internet. Ich würde gerne eine Komplimentsammlung drucken, aus aller Welt, in verschiedenen Sprachen, verschiedene Perspektiven. Das Einzige, was der rote Faden ist, sind Komplimente.
Rosa Stark ist bei uns, sprach mit uns über ihr Experiment und ihren Blog. Der ist zu finden unter dailycompliments.weebly.com. Rosa, vielen herzlichen Dank.
Danke euch.
Und viel Spaß weiterhin beim Komplimente machen. War das jetzt ernst gemeint?
Ja, kam von Herzen.
Ich freue mich.
2-1.
Ja, und wir haben es ja gerade schon eben auch hier festgestellt, dass es manchmal mit den Titeln nicht so toll ist. Also Schmidt und unterirdischer Bau ist kein guter Name, hat man gleich schlechte Assoziationen, genauso wie wenn ich jetzt sage süßer Wein. Dann denken viele an Lambrusco, am besten noch mit einem Schüsschen Apfelkorn drin, damit schneller dreht, nennt sich dann Benzin in Prollhausen. Aber es soll doch tatsächlich süße Weine geben, die schmecken. Also da wollen wir jetzt mal genauer nachfragen und das machen wir natürlich mit unserem Leib- und Magensommelier Bernhard Moser, der ist hier bei uns im Studio und wir freuen uns sehr. Schönen guten Tag, Bernhard. Schön, dass du da bist.
Hallo, ihr Süßen.
Hallo. Also, die Ära neigt sich ganz langsam dem Ende. Eine lange Ära, in der Süßweine eigentlich einen furchtbar schlechten Ruf hatten. Wann kamen die in Verruf und warum?
Na, es ist ein Relikt der 70er, 80er Jahre. Da wurde schlechtes Traubenmaterial genommen und da wurde einfach sehr, sehr früh ein Gärstopp gemacht. Das heißt, dass wir noch sehr viel Restzucker hatten. Und die Weine waren irrsinnig unbekömmlich und haben ganz schrecklich geschmeckt. Und man findet die teilweise heute noch in den Regalen. Man kennt das ja als Kröver Nacktarsch oder so diese
Liebe. Die sind auch nicht besser geworden in den Jahren.
Viele sind nicht besser geworden, aber die haben den Ruf aufgebaut, dass süße Weine per se schlecht sind und dass sie unbekömmlich sind.
Aber was war denn da los in den 80er Jahren? War da nicht auch das große Glykolzeitalter? Was haben die mit dem Wein gemacht damals?
Ich weiß, als Österreicher, ich habe das alles verdrängt. Das war Mitte der 80er Jahre, da wurde, also süße Weine haben ja den Anschein, dass sie sehr ölig sind. Das heißt, die haben eine hohe Viskosität und das kann man imitieren, indem man Glykol reingibt und das haben in den 80er Jahren ein paar Winzer gemacht, haben dadurch sozusagen eine Qualität vorgetäuscht, die der Wein aber tatsächlich nicht hatte und das führte ihn zu dem Skandal.
Okay, jetzt sprechen wir doch über echte, gute, bekömmliche Süßweine. Wie werden die überhaupt zu Süßweinen? Ja, nicht indem jemand Zucker reinkippt.
Im Idealfall nicht, das kann man höchstens beim süßen Sekt zum Beispiel, da ist es erlaubt, deshalb machen viele süße Sekte auch so einen wahnsinnig dicken Schädel dann teilweise. Mhm. Also süße Weine, es gibt mehrere Verfahren, wie man Wein süß bekommt. Der Klassiker ist, ich lese sehr spät. Das heißt, ich lasse das Traubengut wirklich zur Vollreife kommen. Und dann vergäre ich eben nicht den kompletten Zucker in Alkohol. Mhm. Also vielleicht nochmal ganz kurz zur Wiederholung. Alkoholische Gärung bedeutet ja, Hefe wandelt Zucker um in Alkohol und CO2. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt einen Most habe, der relativ süß schmeckt, dann habe ich als Winzer die Wahl, entweder ich habe einen Wein, der trocken schmeckt und relativ viel Alkohol hat, oder ich habe einen Wein, der süß schmeckt und total wenig Alkohol hat. Und dann mache ich eben sehr, sehr früh einen Gärstopp. Ich sage jetzt mal, bei 8 Volumensprozent Alkohol gebe ich schwefelige Säure hinzu. Dadurch stirbt die Hefe ab und eine tote Hefe kann natürlich nicht mehr den Zucker in Alkohol umwandeln.
Nur die tote Hefe ist die gute.
Aber Moment, jetzt habe ich also Schwefelsäure in meinem
schwefelige
Wein.
Schwefelige Säure, H2SO3, das ist ein Riesenunterschied.
Okay, ja. Also es ist so pillepalle verdünnt, dass ich das Zeug nachher auch noch trinken kann.
Ja, das ist auch der Hinweis, enthält Sulfite zum Beispiel. Das Sulfit ist das Salz der schwefeligen Säure. Das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant, weil viele damit nichts anfangen können. Das ist okay. Immer
also das fällt dann einfach aus nach der Reaktion.
Genau, das fällt aus, genau, beim Gärstopp.
Jetzt gibt es ja, du hast gerade späte Lese gesagt, Spätlese. Das genau. Ist klar, eine Gattung süßen Weines. Dann gibt es so Sachen wie Portwein. Kommt aus einer Gegend, wo so viel Sonne scheint, dass da unheimlich viel Zucker in den Trauben ist und so. Was sind denn so die Klassiker der süßen Weine, die du jedem empfehlen würdest?
Für mich die Region weltweit für süße Weine ist die Mosel. Ja, also da gibt es ja auch Lagen, die prädestiniert sind. Der Erlener Prälat zum Beispiel, Trittenheimer Apotheke. So diese ganzen Namen, die wir möglicherweise schon mal gehört haben. Aber das sind wirklich Lagen, die bringen so großartige Auslesen, Trockenbeerenauslesen und so weiter hervor. Dann haben wir in Österreich ja auch den Neusiedler See. Mhm. Der Neusiedler See ist prädestiniert dafür. Also da steht dann morgens durch den See sehr lange der Nebel. Mhm. Und da fühlt sich dann ein Pilz sehr wohl, der heißt Botrytis cinerea. Und diese Botrytis, diese Edelfäule, legt sich dann auf die Trauben drauf, sieht ein bisschen aus wie ein Camembert dann, legt die Wurzeln rein in die Traube, zerstört oder verändert die Enzymstruktur und konzentriert den Zucker nochmal extrem. Und diese Süßweine sind unglaublich gut. Man kennt das auch aus Süd-Bordeaux zum Beispiel als Sautern. Auch das sind diese Botrytis edelfaulen Weine, wie man dann so schön sagt. Und das ist absolut großartig.
Daher, so. Achso, Entschuldigung, nein.
Also ich wollte nur ganz kurz...
Nicht den Meister unterbrechen.
Bei Portwein und auch bei süßem Sherry, da ist es so, dass wir also den süßen Wein als Basis haben und dann wird der Alkohol reingekippt. Das nennt man Spritten. Mhm. Und durch die Zugabe des Alkohols, des Weinbrands, wenn man so möchte, stirbt die Hefe auch ab. Und ich habe beides. Ich habe einen süß schmeckenden Wein und viel Alkohol.
Und wenn ich sage Labrusco mit Apfelkorn, dann rümpft ihr die Nase, ja?
Ja.
Jetzt mal Spaß beiseite. Daniel, jetzt wissen wir also, es gibt sehr wohl gute und sehr edle süße Weine. Jetzt bleibt ja nur noch eine Frage, wozu trinke ich die am besten?
Ja, Hausaufgabe wäre jetzt einfach mal, man besorgt sich eine Flasche Eiswein, deutschen Eiswein, vielleicht von der Mosel. Mhm. Muss auch jetzt nicht gleich die Granaten nehmen, die dann 60 Euro plus kosten.
Vergleich den aber mit japanischem Reiswein.
investiert einfach mal so 15 Euro und kauft sich ein Stück Roquefort dazu. Ja, den südfranzösischen oder südwestfranzösischen Schafskäse mit Blauschimmel.
Ja.
Und das dann einfach mal in Kombination. Und wenn der danach dann immer noch sagt, ich mag keinen süßen Wein, dann hat er mein
Segen. Dann war der Käse schlecht.
Dann war der Käse schlecht. Aber das ist eine Kombination, das ist wie die Faust aufs Auge und das ist einfach nur grandios. Ansonsten süße Speise, süßer Wein, das ist ja nicht so, dass süß und süß ist süß zum Quadrat, sondern die Süße der Speise hebt dann die Süße des Weins so ein bisschen auf und wir haben eine super Kombination.
Schön Milchreis mit Süßwein.
Zum Süßweine sind besser als ihr Ruf. Sommelier Bernhard Moser ist so gut wie sein Ruf und das will schon was heißen. Er ist übrigens auch der Festival das Eat Berlin, das startet am 21. Februar. Bis dahin haben wir alle unseren Eiswein getrunken. Präsentiert wurde das Festival übrigens von Radio 1. Und ich habe gelesen, der süße Kartenvorverkauf dafür startet am Mittwoch. Ist das richtig?
Genau, das Programm ist noch absolut geheim. Das heißt, das Magazin, das ihr schon habt, bitte ganz, ganz stillschweigend behandeln.
Okay.
Und dann ab Mittwoch um 12 Uhr gehen wir online und dann kann man die Karten kaufen.
Bernhard, vielen Dank für deinen Besuch.
Schön, danke für die Einladung.
Tschüss.
Radio 1. 2 auf 1. Zwei Mann, ein Thema. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.